Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen in der Kirche. Es ist nicht selbstverständlich, dass du da bist, weil Scheidung und Wiederverheiratung ist in Kirchen, in christlichen Kreisen, ein umstrittenes Thema. Und der ein oder andere von euch hat sich vielleicht auch einfach nicht verstanden gefühlt oder abgelehnt gefühlt, weil er durch eine Trennung ist oder durch eine Scheidung. Und ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Ich möchte auch danken für alle Gespräche, die ich auch mit euch haben konnte. Ich habe sehr viele Reaktionen bekommen und ich muss euch einfach sagen, wie betroffen, dass ich mich auch fühle von dem, wie viel von euch betroffen sind von dem Thema. Direkt oder indirekt. Also da ist so eine Not da und ich finde es einfach super, dass du da in der Kirche bist. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen, aber auch Kinder von Eltern, die vielleicht geschieden sind oder Eltern, die Kinder haben, die geschieden sind oder durch eine schwierige Zeit durchgehen. Einfach wir alle möchte ich ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Und es kann sein, dass du immer noch am Catchen bist und die Reihe, die hat dir vielleicht ein bisschen geholfen, aber du brauchst noch weitere Hilfe oder Gespräche oder Kurs. Und ich möchte dir Mut machen, uns ein Feedback zu geben, wenn es bei dir besonders brennt. Gerade vielleicht auch, wenn es bei dir in der Ehe besonders brennt, dann melde dich über die Homepage. Wir haben auch ein Seminar oder einen Kurs, Lieben, Scheitern, Leben, wo jetzt anfährt bald. Zur Aufarbeitung von einer Trennung oder von einer Scheidung. Und das ist auch da beworben und ich lege euch das ganz fest ans Herz, das zu überlegen, ob das etwas könnte sein für euch. Und ich möchte jetzt einfach noch für die Predigt beten, die letzte in dieser anspruchsvollen Viererreihe von Gottesdiensten. Vater, danke, dass wir am Anfang deinen Geist willkommen geheißen haben in unserer Mitte und ihn gebeten haben, dass er die Atmosphäre bestimmt. Und Vater, ich bitte dich wirklich um Gegenwart von deinem Heiligen Geist heute Morgen. Dass dein Geist, wo Liebe, Kraft, wo Freude ist, wo Selbstbeherrschung reinbringt, wo Geduld reinbringt, all die Sachen, die wir nötig haben zum Leben, in dem Leben, wo wir jetzt gerade drinstehen. Vater, schick du deinen Geist und lass ihn die Atmosphäre bestimmen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns segnest. Und dass du so zu uns redest, dass wir deinen Willen verstehen können. Amen. Ja, wir kommen heute zu der letzten Frage. Darf ein Christ wieder heiraten? Und der eine oder andere von euch sagt vermutlich, endlich redet er über das, was wirklich wichtig ist. Weil Scheidung ist umstritten, das werde ich nachher zeigen im christlichen Kreis, aber Wiederverheiratung ist recht. Und viel von der Debatte konzentriert sich auf die Frage, darf ein Christ wieder heiraten? Und es ist tatsächlich, es geht in alle möglichen Richtungen. Ich möchte euch das ein bisschen zeigen, anhand von dieser Tabelle. Ihr habt hier, für T steht für Trennung, einfach nur eine Trennung, aber keine Scheidung, S für Scheidung, Wiederverheiratung von der unschuldigen Partei und Wiederverheiratung von der schuldigen Partei. Es gibt noch mehr Kategorien. Aber das ist einmal der Versuch von einer Zusammenfassung von der Debatte. Und wir haben in der Kirchengeschichte Leute, zum Beispiel der Athenagoras, der hat geglaubt, dass die Ehe im Himmel eine festgeschlossene Sache ist, die nicht einmal durch den Tod vom Ehepartner aufgelöst wird. Das heisst, er hat sogar für Witwe und Witwe gesagt, die dürfen nicht wieder heiraten. Also der hat da überall einen Strich, also Trennung kommt nicht in Frage, Scheidung kommt nicht in Frage, Wiederverheiratung von der unschuldigen Partei kommt nicht in Frage und Wiederverheiratung von der Schuldigen ebenfalls nicht. Jetzt einer aus der heutigen Zeit, der Klaus Bockmühl, ein Theologe, der auf Kishona unterrichtet hat, ein super Theologe, der hat zum Beispiel gesagt, Trennung, das geht, aber Scheidung geht nicht. Man kann sich nur trennen vom Ehepartner, Wiederverheiratung kommt sowieso nicht in Frage. Ich habe mit seiner Witwe geredet, ein langes Gespräch gehabt, vor vielen Jahren schon, es hat mich sehr interessiert, wann er denkt, das ist etwa seine Position. Dann der John Wenham, nicht der John, der Gordon Wenham, sorry, das ist sein Sohn, das ist ein Spezialist für das Alte Testament. Der sagt, Trennung geht und Scheidung. Aber er sagt, nein, von der Bibel aus gesehen, darfst du nicht wieder verheiraten, egal ob du jetzt die unschuldige oder die schuldige Partei bist. Der Heath ist ein Spannender, der hat die Position von Wenham vertreten für eine lange Zeit. Und dann, wo er die Sachen gesehen hat, die wir auch miteinander angeschaut haben, wie dass man damals Scheidung und Sexualität gelebt hat und Ehe verstanden hat, hat er seine Meinung geändert von dem und hat gesagt, ich glaube, Trennung ist möglich und Scheidung, aber auch Wiederverheiratung von der unschuldigen Partei. Das geht, hat er dann angefangen zu sagen. Aber Wiederverheiratung von der schuldigen Partei eigentlich nicht. Und dann der Craig Keener, auch ein Top-Fachmann, der sagt da überall, das geht. Und ihr seht da einfach etwas von der Unterschiedlichkeit und es ist für mich auch ganz klar, dass nicht alles, was ich jetzt sage in dieser Predigtreihe, du musst einverstanden sein. Ich will einfach auch anerkennen, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber es geht mir auch darum, eine gewisse Hilfestellung zu geben und auch eine theologische Begründung, wie unsere Praxis als Kishona-Gemeinde ist. Jetzt da habe ich noch ein Ziel, ein Lehrlach, Kishona. Da ist Kishona Frauenfeld gemeint. Innerhalb vom Verband Kishona tut man da eine ganze Bandbreite akzeptieren. Ich würde vermuten, dass ihm seine Position da nicht unbedingt akzeptiert wird, aber alles andere ist drin. Man lässt bewusst auch eine Spannbreite offen, aber ich möchte auch begründen, wo das wir als Kishona Frauenfeld sind und ich tue dann da die Höckli an entsprechender Stelle dann noch rein im Verlauf von heute Morgen. Dürfen Christ wieder heiraten? Ich finde es spannend, dass wir das überhaupt diskutieren. Die Debatte heute ist, dürfen wir wieder heiraten? Man redet schon auch noch über Scheidung, aber vor allem über Wiederverheiratung. Damals war die Debatte nur, wenn und wie der sich scheiden lassen. Die haben praktisch nicht über Wiederverheiratung geredet. Und da gibt es einen Grund. Und der Grund ist der, sie haben gesagt, Scheidung heisst automatisch Wiederverheiratung erlaubt. Oder sogar verpflichtet. Oder sogar gefordert. Das römische Gesetz hat Wiederverheiratung gefordert nach einer Scheidung. In der Lex Julia und der Lex Papia, wo im Jahr etwa 9 vor Christus zusammen, das sind 2 Gesetzgebungen gewesen, die in eine Gesetzgebung vereint worden sind, ist definiert, dass jeder, der im heiratsfähigen Alter ist, muss verheiratet sein. Es ist so, dass sie ein bisschen zu wenig römische Bürger hatten und ein bisschen zu wenig Kinder und sie haben gesagt, du musst heiraten. Also für Männer hat das geheißen, von 25 bis 60 bist du verheiratet. Ob du willst oder nicht, du bist verheiratet. Ich habe mit etwa 35 heiratet, ich habe massiv überzogen, oder? Also das heisst, da hätte es nicht Seelsorge gegeben für den Paul. Jetzt, wie geht's da? Nein, du heiratest, oder? Mit 25 hast du noch etwa ein Jahr Zeit und dann muss es geklappt haben. Also, für die Frauen ist das von 20 bis 50. Du bist einfach verheiratet. Jetzt, wenn du geschieden bist, hat das gleiche Gesetz definiert, wie lange du Zeit hast, zum wieder heiraten. Und ich habe einen Text, wo das Gesetz kommentiert, einen lateinischen Text gefunden, weil das Gesetz selber, da haben wir nicht mehr so klar und deutlich. Und ein Kanti-Lehrer, der Lateinlehrer von der Kanti, hat mir das übersetzt und gestern Abend spät noch durchgegeben. Wie mein Sek-Lehrer war überfordert mit dem Latein, 50 Jahre nachdem, dass er es gemacht hat. Also, in dem Kommentar über die Lex Julia und Papia steht, den Frauen hat die Lex Julia vom Tod des Mannes an die Freiheit eines Jahres zugeteilt. Von der Scheidung an 6 Monate. Stellt euch das mal vor. Ganz realistisch. Stell dir das vor. Die Lex Papia war ein bisschen toleranter gewesen. Die Lex Papia aber vom Tod des Mannes an 2 Jahre. Von der Scheidung an 1 Jahr und 6 Monate. Was wir da in aller Schlichtheit sehen, ist, es ist, wenn du geschieden bist, völlig klar gewesen, dass du auch wieder geheiratet hast. Da hat keiner diskutiert. Darum haben alle über Scheidung geredet, nicht über Wiederverheiratung. Du hast müssen wieder verheiraten. Es ist nicht eine Verpflichtung, es ist angeordnet gewesen. Das Gesetz hat es gefordert, das römische Gesetz. Wie hat es denn bei den Juden ausgesehen? Das römische Gesetz fordert es. Die Juden, die haben die Menschen verpflichtet dazu. Es ist nicht eine Forderung gewesen im Sinne von einem Gesetz, aber wir haben in der zweiten Predigt gesehen, für die Juden ist es sonnenklar gewesen. Man ist verheiratet, weil man muss Kind haben. Hört die Predigt vielleicht nochmal überhaupt. So vieles möchte ich wiederholen heute. Für den Fall, dass jemand nur diese Predigt hört. Der Punkt ist, die Juden, die haben gesagt, du bist verheiratet, damit es Kind gibt. Jesus wehrt sich ja dann gegen das, ganz stark. Er sagt, nein, das ist keine Begründung für Ehe. Aber bei den Juden haben wir da und wir sehen bei den Juden die starke Verpflichtung, dass wenn du geschieden bist, dann heiratest du auch wieder. Und ich möchte das exemplarisch an der Debatte, die sie geführt haben, Rabbis, vom Scheidungsbrief anschauen. Wir haben den Text in der zweiten Predigt angeschaut, in Matthäus 19. Da kommen die Pharisäer oder die Juden kommen zu Jesus und sie fragen ihn nicht über Wiederverheiratung, sondern über Scheidung. Ganz klar. Und dann sagen sie unter anderem, wozu hat Mose vorgeschrieben, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie aus der Ehe zu entlassen? Jetzt. Da, was die Juden da mit dem Scheidungsbrief machen, ist eine radikale Innovation gewesen in der damaligen Zeit. In der Antike bis zum Mose zurück und bis zur Zeit von Jesus hat man außerhalb vom Judentum, hat der Mann die Frau als einen Besitz angeschaut. Sie gehört mir. Sie ist mein Besitz. Und wenn man sich getrennt hat von der Frau, dann ist sie noch 5 Jahre lang dein Besitz gewesen. Und ich konnte mich trennen von meiner Frau und sie ist vielleicht schon mit einem neuen Mann zusammen und hat schon Kind. Und ich konnte noch 5 Jahre lang kommen und sagen, du gehörst mir, du kommst wieder zurück. Samt dem Kind, das es gegeben hat in der neuen Ehe, das ist ja gäbig, gell? Weil der andere hat dann die müssen durchfüttern. Und jetzt sind sie in einem Alter, so ab 5, wo man sie auch wieder einsetzen kann im Haushalt. Ganz gäbig, Frau, du kommst wieder zurück. Und die Juden haben gesagt, komm nicht in die Tüte, dann machen wir nicht so, sondern wenn schon geschieden, dann wirklich geschieden. Jeder Mann, der sich scheiden lassen wollte, musste seiner Frau, sonst hätte er sich nicht scheiden lassen, also einen Scheidungsbrief geben. Und der Scheidungsbrief, der ist weit und breit debattiert worden, ausser auf einen Punkt. Bei einem Punkt sind sich alle einig gewesen, und ich meine, alle. Wir haben keine einzige historische Quelle, die an diesem Punkt nicht der gleichen Meinung wäre. Wir haben viele historische Quellen darüber. Nämlich, sie haben einen ganz bestimmten Satz müssen drin haben, der non-negotiable gsi ist, unverhandelbar. Ich zeige euch und ich zitiere aus der Mishnah. Das ist eine Niederschrift von der mündlichen Tora, gerade etwa aus der, wo man angefangen hat aufzuschreiben aus der Zeit von Jesus. Und dort steht, das Wesen des Entlassungsbriefes, da war muss festgehalten werden, sind die Worte, siehe, es ist, siehe dir, also Frau, ist hiermit erlaubt, jeden Mann zu heiraten. Das ist der wesentliche Satz gewesen. Da sind sich alle einig gewesen. Wenn der nicht drin ist, ist die Scheidungsurkunde ungültig und sorry, ihr müsst weiter verheiratet sein. Wenn du dich scheiden willst, den Satz musst du rein tun. Und der ist unterschiedlich formuliert worden. Ich zeige euch nochmal ein anderes Beispiel aus der Mishnah. Er, der Mann, muss hinzufügen, dies ist von mir für dich ein Scheidungsschreiben. Ein Freilassungsbrief. Du bist frei von dieser Ehe. Ein Entlassungszertifikat, mit dem du hingehen und heiraten kannst, jeden Mann, den du willst. Da sind verschiedene juristische Wörter gebraucht, da in dem Zitat. Und es ist so, dass die gleichen Wörter gebraucht worden sind für die Entlassung aus einer Sklaverei raus. Also wenn du einen Sklav gehabt hast, und du hast ihn entlassen aus der Sklaverei, hast du die gleichen Wörter innen da, wie wenn du deine Ehefrau hast scheiden lassen. Okay? Das sind die gleichen Konzepte. Frei von der Ehe. Frei von der Sklaverei. Der Paulus griff dann auf das zu, ihr seht's denn. Also, das sind die gleichen Wörter und das ist non-negotiable gewesen. Das ist unverhandelbar gewesen. Da hat müssen rein, damit die Frau, was er dürfen, nicht wieder heiraten, Single bleiben. Ganz klar. Damit sie jeden Mann wählen kann, wo sie möchte. Jetzt. Wir reden über diese Sachen. Gell, es ist heikel. Ich glaube, ich habe es geklärt. Wir ringen um jede Ehe. Es geht da nicht um schnelles Aussteigen. Hört die anderen Predigten. Aber wenn es so weit kommt, dann ist da damit das Wiederverheiraten einfach der Normalfall. Es ist sogar verpflichtet. Die Rabbis haben schon ein bisschen diskutiert, was dort reinkommt. Sie haben zum Beispiel, ich zeige es euch, folgenden Fall diskutiert. Wenn ein Mann sich von seiner Frau scheidet und ihr sagt, du bist hiermit frei zu heiraten, jeden, den du willst, außer so und so. Ausser der Sepp aus deiner Jugend. Ausser der Sepp, den ich schon lange vermute, dass du den gern hättest. Oder? Da hätte der Mann noch Einschränkungen machen können. Und jetzt ist die Frage, ist das gültig oder nicht? Und es hat einen einzigen Rabbi, der das gut geheissen hat, nämlich der Rabbi Eliezer. Da erlaubt Rabbi Eliezer, dass du aufgrund dieses Scheidungsbriefes wieder heiratest. Aber die Rabbis verbieten es. Jetzt der Rabbi Eliezer ist exkommuniziert worden. Der hat gesagt, nein, der ist jenseits theologisch. Den kannst du nicht brauchen. Was? Sogar? Also, aber, und die Rabbis haben gesagt, nein, die Frau muss wirklich frei sein. Sie darf heiraten, wenn sie möchte. Aber worin sich alle einig sind, inklusive exkommunizierter Rabbi Eliezer, ist was? Dass, wenn du geschieden bist, wieder darfst du heiraten. Das war einfach geklärt. Sie haben noch weitere Sachen diskutiert. Ich zeige euch ein Beispiel. Wenn er schreibt, der Mann, außer ein Priester, ein Pfarrer oder Israelit oder Bastard oder sonst jemand, der berechtigt ist zu heiraten, dann ist der Scheidungsbrief, und jetzt möchte ich, dass ihr euch mal überlegt, wenn der Mann so etwas schreibt, ist er dann gültig oder ungültig? Überlegt euch das mal. Man würde sagen, gültig, ungültig, ja, richtig, ungültig. Warum? Weil der Mann will seiner Ex-Frau einschränken, dass er kein Priester, kein Israelit, kein Bastard oder sonst jemand, der eigentlich berechtigt wäre zu heiraten, darf heiraten. Oder? Geht nicht. Man sieht da wird wirklich festgehalten, die Frau ist frei zu heiraten, wenn sie will. Sie haben über andere Sachen diskutiert, wenn ein Teil des Scheidungsbriefes, ich lese euch ein paar Beispiele, ich könnte euch stundenlang vorlesen, aber es ist gut, wenn wir die Debatten ein bisschen im Blut haben, um nachher am biblischen Text herangehen. Wenn ein Teil des Scheidungsbriefes auf einer zweiten Seite, wenn er wirklich viele Bedingungen hat, oder? Auf einer zweiten Seite weitergeführt ist und die Zeugen unterschreiben unten auf der zweiten Seite, ist der Scheidungsbrief rechtsgültig. Wenn die Zeugen oben auf der zweiten Seite, am Rand der Seite oder hinten auf dem Blatt unterschreiben, ist der Scheidungsbrief ungültig. Ein Scheidungsbrief, in dem der Text auf Hebräisch ist und die Unterschrift auf Griechisch, oder der Text auf Griechisch und die Unterschrift auf Hebräisch, ist rechtsgültig und so weiter. Es geht ganz lang weiter, was sie sich alle einig sind und was sie gesagt haben, das ist nicht verhandelbar. Wenn Scheidungsbrief, dann muss die Frau frei gesprochen sein, zu heiraten, wenn sie möchte. Bereits bei der Scheidung, das ist die Hauptaussage da, wird auch die Wiederverheiratung gesichert. Solange die Garantie nicht gegeben ist, darf nicht geschieden werden. Wenn deine Frau nicht wieder heiraten darf, wenn du das willst verhindern, darfst du dich nicht scheiden lassen. Die Bedingung zur Scheidung war, du gibst sie frei zur Wiederverheiratung. Und wir sehen da, wie Scheidung und Wiederverheiratung als eins angeschaut worden ist. Und ich habe in meinem Hirn mich zermartert, ob es ein gutes Beispiel gibt in unserer heutigen Zeit von dieser Einheit von diesen beiden Sachen, von diesen beiden an sich Sachen, die man auch separat anschauen kann. Wir heute schauen Wiederverheiratung als ein separates Thema an. Sie haben es als eins angeschaut. Und ich probiere einfach etwas, ihr könnt mir dann sagen, ob das funktioniert, was ich jetzt sage. Also wer weiß, was das für ein Gebäude ist? Wo ist da? Da ist das Spital. Das ist der neue Spital Frauenfeld. Den schaue ich jeden Tag an, durch mein Stubenfenster. Den gibt's noch nicht, aber es ist schon relativ hoch. Also, und da hat man Zimmer, wo man muss bauen und Firmen, die sich beworben haben, um die Zimmer auszustatten, die haben müssen sagen, dass sie aus Materialien brauchen, die recycelbar sind und für das Recycling dann auch zuständig sind. So habe ich es verstanden. Früher hat man einfach gesagt, wir sind froh, wenn du das Zimmer baust. Heute muss man auch noch das Recycling sichern und garantieren. Das heisst, die Firmen, die das bauen, also die Zimmerausstattung, die müssen aus Umweltschutzgründen müssen sie Nachhaltigkeit eigentlich sichern, vertraglich. Und du hast den Vertrag nur bekommen, wenn du sagst, ich schaue auch noch fürs Recycling. Okay? Und es ist beim Scheiden vielleicht ähnlich. Du hast erst können dich scheiden lassen, wenn du garantiert hast, die Nachhaltigkeit von der Weiterführung vom Leben von der Frau. Könnt ihr euch das vorstellen? Ob das richtig funktioniert, weiss ich nicht, aber das ist die Idee dahinter. Der Vergleich. Scheidung bedeutet automatisch Wiederverheiratung erlaubt im Judentum. Und die Frage ist jetzt, wie ist es denn beim Paulus? Wie ist es bei Jesus? Und das können wir anschauen, weil der Paulus ist ja selber ein Pharisäer gsi, ein hochausgebildeter Jude. Und er hat die Sachen gekannt und er zeigt es uns in seinen Briefen. Ich zeige euch den Vers 39. Das ist der zweitletzte Vers von dem 1. Korinther Kapitel 7. Ich empfehle euch sehr, den einmal ganz zu lesen. Da schreibt er zu der Witwe und er sagt, wenn der Mann entschlafen ist, so ist sie, die Witwe, frei zu heiraten, wenn sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Seht ihr den Schlüsselsatz? Der Satz, den nie hätte er verfehlen in einem Scheidungsbrief, zitiert der Paulus 1:1. Wenn der Mann entschlafen ist, so ist sie frei zu heiraten, wenn sie will. Und dann sagt er nur, dass es in dem Herrn geschehe. Die Rabbiner haben gesagt, es darf nicht zu viele Einschränkungen sein, aber es sollte eigentlich ein Jude sein, der die Frau heiratet. Und der Paulus macht das wie bei der Rabbiner da. Er sagt, ich sage, es sollte ein Christ sein, wo du wieder heiratest. Gut. Jetzt, warum sagt er dazu Witwe? Die sind ja nicht geschieden. Und wir sehen da, dass der Paulus das Scheidungsrecht anwendet auf eine neue Gruppe. Die Witwe damals, wir würden denken, ja, wenn der Mann oder die Frau gestorben ist, bin ich frei zu heiraten, wenn ich will. Nein, das sind sie eben auch nicht gewesen. Wenn eine Witwe gestorben ist, ohne Kind zu haben, wer hat sie denn müssen heiraten im Judentum? Der Bruder vom verstorbenen Mann. Können wir alles nachlesen in der Bibel? Dann hat sie müssen den Brütsch heiraten von ihrem Mann, damit es Kind gibt. Oder? Könnt ihr da nachvollziehen? Und der Paulus sagt da, er sagt es nicht direkt, aber da ist ein Grund möglicherweise, warum er das sagt. Er sagt, liebe Leute, die Witwen sind frei. Sie müssen nicht den Brütsch vom verstorbenen Mann heiraten, wenn es kein Kind gegeben hat. Sie sind frei zu heiraten, wenn sie mögen. Sie sollen einfach schauen, dass es ein Gläubiger ist. Da könnte man jetzt wieder einiges dazu sagen, aber einfach der Paulus zeigt da, dass er das Scheidungsrecht sehr, sehr gut kennt und weiss, wie anwendet. Die Juden sind erst etwa 400 Jahre später auf das gekommen, gemäss den Quellen, die wir haben. Wir haben 400 Jahre später den ersten Rabbi, der genau das sagt. Und sagt, die Witwe sollten die gleichen Rechte haben wie Geschiedene. Sie hätten eigentlich viel früher kommen können mit dem. Der Paulus wendet das da so an. Das ist eine Stelle. Die zweite Stelle ist eine sehr bekannte und heiß debattierte in der Christenheit. Ich zeige sie euch aus dem gleichen Kapitel, der Vers 15. Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. In einem solchen Fall ist der christliche Partner nicht länger an den anderen gebunden, denn Gott will, dass ihr in Frieden lebt. Jetzt die juristischen Wörter aus den Scheidungs- und Entlassungspapier sind die Wörter da, nicht gebunden. Und Theologen haben lang debattiert, heisst das nicht gebunden an die Ehe, aber auch frei zum Wiederverheiraten und so weiter. Und das Wort, das da gebraucht wird, ist das, was typischerweise eben beim Entlassen von einem Sklav ist. Und die einen sagen, ja, sagt der Paulus da, die Ehe ist wie eine Sklaverei. Und jetzt wird die Frau freigelassen von dieser Sklaverei. Und manchmal würde man sagen, ja, mal, hat etwas. Nein, das ist nicht das, was der Paulus da meint. Der Paulus meint da ganz bestimmt nicht, dass der hier Sklaverei ist. Aber ist denn es nicht gebunden sein, auch automatisch die Freiheit zum Wiederheiraten? Das ist die Frage, die im Raum steht. Und da können wir jetzt natürlich debattieren, aber eine gute Art, um das zu lösen, ist da, wenn wir jetzt diese ganze Reihe machen. Wie hätten die ursprünglichen Leser gehört? Wir müssen einfach anerkennen, dass die Bibel jawohl für uns geschrieben worden ist, aber sie ist im ersten Moment nicht für uns, sondern für die Menschen damals geschrieben worden. Und sowohl Jesus wie auch der Paulus sind Top-Kommunikatoren gewesen. Die haben schon gewusst, was sie schreiben müssen, damit das, was sie wollen, verständlich machen, auch wirklich verstanden wird. Und eine Art, diese Frage zu beantworten bei dieser Stelle, ist sich zu überlegen, wie hätten es denn Leute von damals verstanden, was der Paulus da sagt. Und an dem Punkt darf ich, glaube ich, schon sagen, sind nicht viele Fragen rum. Menschen damals, weil sie Scheidung als eins angeschaut haben, sowohl im Judentum wie auch außerhalb, Scheidung als eins angeschaut haben mit Wiederverheiratung, dann können wir da sagen, der Paulus sagt nicht, dass man nicht wiederverheiraten darf. Die Freiheit von der Ehe bedeutet ganz automatisch auch die Freiheit für eine zweite Ehe. Jetzt, man könnte das heute von mir aus anders anschauen, aber damals ist das mit grösster Sicherheit so verstanden worden. Und wir können jetzt da mal einen ersten Punkt sagen. Und da geht es jetzt weniger ums Thema, sondern es geht darum, wie legen wir die Bibel aus. Hätten der Paulus und Jesus Wiederverheiratung verbieten wollen, dann hätten sie es sagen müssen. Und zwar sehr deutlich. Aber das tun sie nicht. Weder der Jesus noch der Paulus sagen, ihr dürft euch scheiden lassen, aber wiederheiraten dürft ihr in keinem Fall. Diese Aussage gibt es nicht. Es gibt eine Aussage, die wir nachher dann genau anschauen, aber sowohl Jesus und Paulus machen kein pauschales Nein für Wiederverheiratung. Wenn sie das hätten wollen, hätten sie es müssen sagen. Und zwar sehr deutlich. Also, eine erste Schlussfolgerung aus dem ist, Paulus und Jesus erlauben Wiederverheiratung. Jetzt müssen wir aufpassen. Wiederverheiratung von der unschuldigen oder von der schuldigen Partei? Jetzt können wir den Text nochmal anschauen. Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt ihn die Scheidung ein. Von was für einer Scheidung redet da der Paulus? Er redet von der römischen Scheidung. Im alten Rom, da hast du einfach können weglaufen, ohne einen Grund anzugeben, ohne etwas zu unterschreiben. Du hast einfach können gehen. Das war eine rechtlich gültige Scheidung gewesen. Und was der Paulus da nicht sagt, ist, jede Scheidung ist falsch. Sagt er nicht, sagt er nie nicht, sondern er sagt, wenn du so verlassen wirst, dann darfst du als Christ, als unschuldige Partei, darfst du einwilligen. Darfst dein Ja geben. Das heisst, in dem Text da redet Paulus von der unschuldigen Partei. Und darum müssen wir die Aussage von vorher präzisieren und sagen, der Paulus erlaubt der unschuldigen Partei wieder zu heiraten. Jetzt, es gibt immer Leute, die da werden debattieren. Ich für mich sehe das ganz eindeutig so. Für mich ist es keine Frage. Der Paulus erlaubt ganz normal, wie es damals der Fall war, einer geschiedenen Person, die unschuldig ist in Bezug auf die Scheidung, wieder zu heiraten. Jetzt, da haben wir gut geklärt, ich muss es einfach vielleicht noch mal kurz sagen, Paulus und Jesus sind nicht blind auf der Schüssel. Die wissen, beide Ehepartner machen Fehler. Aber der Schritt aus der Ehe raus, das ist nochmal eine andere Kategorie von Fehlern. Alle Fehler, die meine Frau macht in unserer Ehe, und sie macht fast keine, gell? Aber alle Fehler, die sie vielleicht macht, berechtigen niemals, dass ich dann einfach fremd gehe, zum Beispiel. Das ist wirklich ein Schritt aus der Ehe raus. Wenn ich von schuldigen und unschuldigen Parteien rede, rede ich von etwas, wo unser Schweizer Recht völlig aufgegeben hat, versuchen herauszufinden. Und da gibt es auch Gründe. Aber wir reden nicht davon, dass niemand, dass die nie einen Fehler machen und die alle Fehler machen, sondern es ist die Partei, die durch sein Verhalten die Werte, die zentralen Werte der Ehe völlig mit den Füßen tritt und ruiniert, die Gewalt anwendet und so weiter. Wenn du die Scheidung einreichst, heisst das nicht, dass du die schuldige Partei bist. Das ist nicht das, was es heisst. Hört die anderen Predigten nochmal. Nachdem ich das gesagt habe, müssen wir einfach sagen, jawohl, der Paulus erlaubt der unschuldigen Partei wieder zu heiraten. Da haben wir einen deutlichen Text. Und darum können wir da eigentlich sagen, und innerhalb vom Verband Chishona ist die Bandbreite erlaubt, und wir handhaben es bei uns im Frauenfeld wirklich so, dass wir sagen, Trennung gibt es, Scheidung gibt es unter den Bedingungen, die wir in den letzten beiden Gottesdiensten angeschaut haben, und jawohl, Wiederverheiratung von der unschuldigen Partei, absolut, jawohl. Wir wünschen uns, es wäre es anders. Wir versuchen jede Ehe zu stärken, die vorhanden ist. Aber wenn es so weit kommt, jawohl, der Christ darf wieder heiraten. Die heisse Frage ist jeder da. Wie sieht es denn da aus? Bei der unschuldigen Partei, bei der schuldigen Partei, Entschuldigung. Und da gibt es einen Text, der Paulus über da redet. Zu dem gehen wir jetzt. Auch wieder in dem 1. Korinther 7. Da sagt er, eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Den Text haben wir angeschaut, die letzten beiden Mal. Wenn sie es bereits getan hat, soll sie ehelos bleiben oder sich mit ihrem Mann aussöhnen. Dasselbe gilt für den Mann, er darf sich nicht von seiner Frau trennen. Nur einig. Wenn du nur den Satz anschaust, dann nimmst du natürlich weg und sagst, der Paulus lehrt, es darf in keinem Fall zur Scheidung kommen. Aber im gleichen Kapitel sagt er ja, dass es auch kann zur Scheidung kommen. Wie gehen wir um mit dem Widerspruch innerhalb von wenigen Vers? Aus meiner Sicht, die beste Art, um das zu handeln, ist zu sagen, da redet Paulus eben von dieser sehr liberale Art von Scheidung. Wenn er da sagt, ist, liebe christliche Frau und liebe christliche Mann, lauf nicht fahrschnell und leichtfertig weg von deinem Ehepartner. Das ist genau das gleiche, wie das, was Jesus sagt, oder? Er sagt, du kannst nicht deinen Ehepartner wegschicken und dich scheiden lassen, nur weil er die Suppe versalzen hat oder eine Runzel mehr hat oder du Lust hast auf jemand anderes. Das geht nicht. Das ist das, was der Paulus da auch sagt. Er sagt, Christ, bist du bitte nicht die schuldige Partei in einer Scheidung. Das ist das, was er da sagt. Jetzt, das heisst, wenn er da redet, redet er von der schuldigen Partei. Er sagt, wenn du als Christ dich so hast scheiden lassen, wie man nicht sollte, was musst du denn machen? Ehelos bleiben oder dich mit deinem Mann aussöhnen? Oder mit deiner Frau? Also da haben wir einen Text, wo man eigentlich müsste sagen, der Schuldige darf nicht heiraten. Nicht wieder heiraten mit einem anderen Partner. Ich habe das da versucht zu zeigen. Die schuldige Partei darf biblisch gesehen eigentlich nicht wieder heiraten. Jetzt, ich habe lange gerungen um den Satz. Ich habe ein blödes Wort eingefügt. Eigentlich. Und da will ich einfach sagen, ich habe einen riesen Respekt auch vor Christen, die geschieden sind und Single bleiben. Wo das zu Herzen nehmen, was wir jetzt gerade gelesen haben. oder wo ringen auch um eine Versöhnung mit dem Ex-Partner, um wieder zu heiraten. In gewissen Fällen denke ich, ist denn das noch möglich und denkbar? Aber ich habe da das Wort eigentlich hinein. Weil die Aussage, die müssen wir ausbalancieren mit anderen Sachen, die Paulus im gleichen Kapitel sagt und wo Jesus sagt. Und eine der Problematiken, wenn wir das so formulieren, ist einfach da. Was ist, wenn der unschuldige Ehepartner schon wieder verheiratet ist? Versteht ihr das? Das hätte ja schnell gehen können. Hey, ein Jahr später ist der vielleicht schon wieder verheiratet. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch Single sein. Versteht ihr? Heute können wir das anders machen. Heute kann eine gescheine Person noch jahrelang, jahrzehntelang warten, dass der andere vielleicht zurückkommt. Und es gibt die Beispiele. Aber eigentlich wäre er von Paulus her befugt und berechtigt und es ist ihm erlaubt, wieder zu heiraten. Was ist, wenn mein ehemaliger Ehepartner schon wieder verheiratet ist? Oder was ist, wenn es keine schuldige Person vorhanden oder feststellbar ist? Weil ich weiss, ich grabe mit dieser Unterscheidung einen alten Zopf wieder führen, wo im Schweizer Recht wird nicht mehr auf den Tag geschaut. Die Richter winken im Prinzip durch, sie fragen nicht mehr nach dem. In der Bibel haben wir das aber. Wir haben berechtigte und unberechtigte Scheidungen. Wir haben die schuldige Partei und die unschuldige Partei. Und ich will dafür plädieren, dass man möglichst versucht, das herauszufinden, und zwar zum Wohl vom Paar. Das habe ich letzten Sonntag erklärt. Aber oft ist es nicht möglich, die Unterscheidung zu machen. Das ist das, was ich da schreibe. Was ist vielleicht sogar, wenn es keine schuldige Partei gibt? Wenn es zu einer verrütteten Beziehung gekommen ist, ohne dass jetzt die Werte der Ehe massiv mit Füßen treten werden. Oder was ist, wenn es nicht feststellbar ist? Oder was ist, wenn, und der Paulus redet über das ehelos sein oder Single sein dermaßen schwierig ist, zum Beispiel auch in der Sexualität. Leute, die Sexualität erlebt haben in der Ehe und die nachher dann ein Leben lang Single sein müssen. Der Paulus redet relativ offen über das. Ich zeige es euch. Er sagt, den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich das bin. Das ist das Beste für sie. Da denke ich, Paulus, wie hast denn du das gewusst? Der Paulus ist natürlich verheiratet gewesen, mit grosser Wahrscheinlichkeit. Und wahrscheinlich ist seine Frau gestorben. Das ist das, was die meisten sagen. Wir wissen es nicht. Aber er sagt, das ist das Beste für dich. Und dann sagt er, fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu sein. Jetzt, ich weiss nicht, ob ich jemanden heiraten will, der mich nur wegen dem heiratet. Versteht ihr? Ich will eigentlich, dass noch ein bisschen mehr drin ist. Ich weiss nicht, wann ich denken soll von dem Argument, da von Paulus. Aber er sagt da relativ mutiges Zeug, oder? Und in der damaligen Zeit Single sein, zu empfehlen, und das ist das, was der Paulus vor allem macht, und wir schauen dann nachher noch die Begründung an, ist etwas ganz, ganz Schräges gewesen. Niemand war Single gewesen. Erst mit Jesus und mit dem Paulus ist Single sein überhaupt wieder gesellschaftlich zu einem Faktor geworden. Also, wir bewegen uns da auf ethisch, in einem ethisch heikles Terrain. An dem Punkt. Aber ich persönlich handhabe es so, und ich habe es versucht zusammenzufassen, Wiederverheiratung von der schuldigen Partei kann eine Notlösung sein. Wenn der Ex-Partner wieder gebunden ist und wenn aufrichtige Buße vorhanden ist. Das kann eine Notlösung sein. Und ich würde darum da auch ein Häkchen machen, und das entspricht auch meiner Praxis, mit einer Klammer. Einfach zum Vorsicht anzuzeigen. Wir gehen da nicht schnell einfach in neue Ehen rein. Das wollen wir nicht. Aber jawohl, es kann richtig sein. Es gibt Situationen, wo ich glaube, es ist richtig, dass sogar eine schuldige Partei wieder heiratet. Was ganz wichtig ist, enorm wichtig ist, ist, dass sie, ich habe es da aufrichtige Buße tun, dass das sichtbar wird. Und das muss nicht für alle sichtbar werden, aber es muss sichtbar werden. Auf angebrachte Art und Weise. Und ein Ehepaar, das ich sehr, sehr mutig gefunden habe in diesem Bereich. Die heissen Charles und Camilla. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der möglicherweise angehende König von England. Vielleicht schafft es die Königin noch so lange zu leben, dass es gerade auf die übernächste Generation übergeht. Da wissen wir alles nicht, da spekulieren wir alle. Oder wenigstens alle Engländer. Jetzt, sie haben Charles und Camilla sind beide geschieden gewesen. Camilla ist geschieden gewesen und der Charles. Und die haben im 2009 eine zweite Ehe geschlossen, in der Kirche. Und die haben in ihre Hochzeitsliturgie die tiefste und die grösste, stärkste Schuldbekenntnis aus der anglikanischen Liturgie eingebaut. Ich lese die euch vor. Also das ist jetzt Hochzeit, gell? An Hochzeit, da sind wir immer happy, oder? An Hochzeit, da sind wir immer fröhlich und tun so, wie wenn alles gut wäre, oder? Schaut mal den Mut an von diesen beiden. Da stehen sie vor einem Altar und sie sagen, wir anerkennen und beklagen unsere vielfältigen Sünden und Boshaftigkeiten, die wir von Zeit zu Zeit leider begangen haben, in Gedanken, Wort und Tat. Gegen dich, göttliche Majestät, und so deinen gerechtfertigten Zorn und deine Empörung gegen uns geweckt haben. Ich weiß nur, wenn ich das gehört habe, ich dachte, ich höre nicht recht. Ich habe das live mitgelost und ich dachte, so mutig. Weil wir tun ja dann immer so, wie wenn alles einfach okay wäre. Es ist es nicht. Und gerade wenn du auf dieser Seite bist und wieder heiratest, und ich behaupte nicht, dass du, dass in jedem Fall das in die Hochzeit rein muss, wobei ich es gut finde. Ich finde es gut auch zu anerkennen, wenn man schon öffentlich geheiratet hat, einmal auch einfach zu anerkennen, dass im Fehler vorhanden war. Es ist nicht gut. Und ich würde mich als Pfarrer weigern, dich wieder zu heiraten, wenn nicht ein bisschen etwas von dem irgendwo drin ist. Es muss für mich überzeugend genug sein. Du musst Einsicht können zeigen. Ich habe das spitze gefunden von diesen beiden. Sehr, sehr vorbildlich. Jetzt. Der Paulus ermutigt nicht wieder Heiratung. Nie sagt er, liebe Leute, ihr seid geschieden, dünn wieder heiraten. Was er sagt, ist, überlegt es euch, ehelos zu bleiben oder den Ex-Partner zu heiraten für die schuldige Partei. Da sagt er eher, bleib Single, aber du kannst auch wieder heiraten. Ganz eindeutig, das ist erlaubt. Und vielleicht ist er, hat er gewusst, aus seelsorglichen Gründen, dass eine zweite Ehe heikel ist. Statistisch ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite Ehe auseinandergeht, viel höher. Und ich möchte an dieser Stelle einfach den nochmal bringen von der Adelaide Rogers-Johns, wo nach der zweiten Ehe sagt, in den 20er Jahren, vor 100 Jahren, Ehemänner unterscheiden sich so wenig voneinander, dass man genauso gut den ersten behalten kann. Da hat sie einfach mal rausgelassen. Wisst ihr, da manchmal sind die zweiten Ehepartner wirklich viel besser. Einfach, dass das geklärt ist. Aber manchmal stimmt da, was ich da gesagt habe, auch. Ich habe einen Mann, der zu mir kam, aus einer anderen Gemeinde mal, der mit mir geredet hat, einen Wiederverheirateten. Und er hat mir gesagt, Paul, ich bin in tiefer Not, weil ich habe gemeint, mit der zweiten Frau kommt es gut. Und ich merke, wir sind an den genau gleichen Punkten wie der ersten Ehe. Und eigentlich hätte ich, wenn ich schon in einer Ehe will können leben und bleiben und die Punkte muss überwinden in meinem Leben, dann will ich sie eigentlich mit der ersten Frau überwunden haben. Wenn wir mal vorstellen, die Not. Das ist mit dem Grund, warum wir die Predigtreihe haben. Ich bitte euch, euch eingehend mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Da machen wir 4 Gottesdienste. Die haben gesagt, warum 4 Gottesdienste? Ja, die brauchen wir. Also, jetzt gehen wir weg von der Adela Rogers-Johns, die hat dann noch das dritte Mal geheiratet. Und das hat auch nicht geklappt. Gehen wir zum Paulus. Er empfiehlt etwas anderes als Wiederverheiratung, grundsätzlich. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Berufung hätte, oder die Befähigung, Entschuldigung, ledig zu bleiben. Das ist aber eine Befähigung, die leider nicht alle haben. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie, das haben wir schon gesehen. Und jetzt begründet er da, weil die Leute reden viel, ja, warum seid ihr da? Und eigentlich sollten Christen einfach ehelos bleiben, wenn sie geschieden sind. Aber er gibt den Grund, warum. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Jetzt, er sagt nicht, was die Lage ist, aber man wüsste, dass es damals eine große Hungersnot gehabt, wo auch die Gemeinde betroffen hat. Und eine mögliche Erklärung ist, dass der Paulus sagt, wenn du heiratest und es gibt Kinder, dann wird es schwierig, die Kinder vielleicht zu ernähren. Oder du hast zu essen und nebenan die Leute, die verhungern. Das ist ein bisschen wie im Krieg, gell? Das wissen wir in diesen Filmen. Da heiraten ja die Leute im Krieg noch nicht. Sie sagen, wenn der Krieg vorbei ist, heiraten wir dann. Kennt ihr das aus dem Film? Die haben dann gesagt, wir heiraten erst recht, noch schnell, bevor du ab der Front gehst. Aber eigentlich gibt es Situationen, wo es schwieriger und heikler ist zum Heiraten, und es kann sein, dass der Paulus von dem redet. Und wenn wir das schon als Grund haben, die aktuelle Lage als einen Grund zur Ehelosigkeit zu nennen, ich erlebe die aktuelle Lage völlig anders. Ich erlebe eher all die gescheitenen Christen, die Skrupel haben, wieder zu heiraten und die grosse Nöte gehen. Oder die dann in Beziehungen hinein sind, die nicht gut sind. Und ich frage mich, ob die aktuelle Lage nicht eher so ist, dass sich die Christen müssten überlegen, wieder zu heiraten. Außer du kannst gut Single bleiben. Es wäre damals einfach der Normalfall gewesen. Paulus sagt, allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest, und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Das ist ein sehr negativer Ausdruck, gell? Hätte das nicht können positiv formulieren? Ja, vermutlich hat der Paulus über Single-Sein geredet in der Gemeinde in Korinth, und dann haben die gedacht, ja, aber ist es denn gerade eine Sünde zum Heiraten? Und der Paulus sagt, nein, es ist ja keine Sünde. Nur, es ist ebenso, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Jawohl, das stimmt. Dann würde ich sagen, kein Porsche, Menuna und Saphira, aber vergesst den. Die ich euch gerne ersparen möchte. Es ist pragmatisch begründet, was man da hat. Also, zusammengefasst. Scheidung heisst, und das würde ich jetzt auf heute auch so anwenden. Wir sind nicht mehr damals, wir sind heute. Scheidung heisst automatisch Wiederverheiratung erlaubt. Auch heute. Die Juden haben noch gesagt, sie ist verpflichtet, das sagen wir nicht. Und das römische Gesetz sagt, es ist gefordert. Das sagt das heutige Gesetz auch nicht. Aber jawohl, es ist erlaubt. Und wir als Gemeinde handhaben das auch auf dieser Basis. Und es gibt einfach nur drei Punkte, die ich möchte brauchen zum Abschluss. Bleibe noch mit mir noch einen Moment. Wenn du willst wieder heiraten, was ist wichtig? Es ist wichtig, dass du verstehst, vergisst und verlässt. Ich habe es versucht, mit drei Faust zu machen. Warum ist Verstehen wichtig? Du musst verstehen, was dein Beitrag war als das Scheitern der ersten Ehe. Jawohl, der andere hat auch einen Beitrag. Am Anfang ist der andere einfach nur der andere schuld. Aber du hast ja auch einen Beitrag gehabt. Das heisst nicht, dass du schuldig bist. Das ist nicht meine Aussage. Du gehörst ja nicht da rein. Passet gut auf. Aber was ist das in deinem Verhalten gewesen, was das Auseinandergehen gefördert hat? Das musst du verstehen. Wieso gehst du in die nächste Beziehung und du endest am gleichen Punkt wie der Mann, der zu mir kommt und sagt, ich lande am genau gleichen Punkt wie der erste Ehe. Der Punkt ist, du nimmst dich selber eben mit. Das heisst, du musst verstehen, was ist dein Beitrag war als Scheitern von der ersten Ehe, und es ist nicht so ganz einfach. Hast du schon gewisse Veränderungen erlebt an diesem Punkt? Das Verstehen, was du falsch gemacht hast, ist eins. Aber ein bisschen Veränderung musst du auch erlebt haben, damit es möglichst wieder gut kommt. In allenfalls in einer zweiten Ehe. Auf diesen Punkt achte ich, wenn ich mit dir rede. Das Zweite ist Vergehen. Hast du deinem Ex-Partner vergeben? Idealerweise dich versöhnt. Und mit Versöhnung meine ich nicht, du könntest ihn die ganze Zeit umarmen und du freust dich, wenn du ihn siehst auf der Straße, sondern du kannst einfach reden. Aber vielleicht kommt es nicht zur Versöhnung, sondern nur für unilaterales Vergehen, also einseitig, von deiner Seite hast du es geschafft zu vergehen. Warum ist das wichtig? Weil wenn du noch nicht vergeben hast, wird es in der neuen Ehe von dir immer wieder einfach bitter werden. Es wird einfach dermaßen emotional belastend sein, deine erste Ehe, dass es auch eine grosse Belastung kann sein für deine zweite Ehe. Darum ist es wichtig zu vergeben, um deines Willen. Genau. Denn wenn du die schuldige Partei bist, ist auch wichtig, Buße zu tun, damit dein ehemaliger Partner dir einfacher kann vergeben. Es ist so viel einfacher zu vergeben, wenn der andere bekennt, jawohl, ich habe Fehler gemacht. Und ich wünsche dir, wenn du auf dieser Seite bist, wenn du wirklich deine Ehe geschlossen hast und du bist hauptsächlich die Schuld oder du bist ganz die Schuld, dass du könntest Demut haben, zuzugeben, was du falsch gemacht hast, damit dein ehemaliger Ehepartner dir ringer kann vergeben und einer frei ist. Musst sie frei lassen. Ganz wichtig. Vergehen ist ganz, ganz wichtig. Da haben wir auch eine Gottesdienstreihe gehabt dazu, Anfang Januar. Dann verlassen. Du musst lang genug Single gewesen sein. Bei der ersten Ehe ist ja das auch wichtig. Darum muss ein Mann seine Eltern verlassen, oder? Heirat nicht jemanden, der seine Eltern verlassen hat, noch nicht verlassen hat. Ist auch nicht so der Hit, oder? Du musst verlassen haben. Und da ebenfalls, du musst deinen ersten Ehepartner genug verloren haben, du musst genug Single gewesen sein. Ich kenne vor allem Zeiten von den Männern. Ich hatte einen Mann, der nichts mehr wissen wollte von Liebe und von Frauen nach der Scheidung. Aber die meisten, die ich erlebt, die haben so ein Loch da innen, die sehnen sich dermassen nach Beziehung, nach Nähe, nach Liebe, dass sie einfach in die nächste Beziehung hineinrasseln. Und wenn sie dann noch Christen sind und sagen, ich muss es noch richtig machen, kommt es schnell zu einer Ehe. Und vielleicht merken sie plötzlich, das ist eigentlich gar nicht Person. Ich habe noch nicht genug Abstand bekommen zu meinem ersten Ehepartner und es ist gar nicht Person, die ich heiraten möchte. Es ist wichtig, dass du wieder Single geworden bist. Ich weiss, es ist nicht einfach. Aber um den Punkt musst du ringen. Du musst genug Zeit haben zum Verlassen, wenn du schon wieder zurückkommst. Die ähnlichen Punkte gelten, wenn du deinen Ex-Ehepartner wieder heiraten willst. Das habe ich selber leider noch nie erlebt, aber es gibt Beispiele auch da bei uns in der Schweiz von Leuten, die zurück sind und den ehemaligen Ehepartner wieder geheiratet haben. Das wäre eigentlich das, was Paulus auch beschreibt, für die schuldige Partei. Leider habe ich das noch nie dürfen begleiten. Ich wünschte es mir, dass das möglich wäre. Dann sind die drei Punkte auch wichtig. Auf eine andere Art, aber ebenfalls wichtig. Jetzt hast du vielleicht noch mehr Fragen. Wir haben in zwei oder drei Wochen haben wir ein Seminarabend, wo du kannst kommen und nochmal Fragen stellen, wenn du möchtest. Aber ich glaube, das Beste wäre einfach, wenn du das nochmal hören würdest. Die Ehe hat eine geistliche Dimension. In der Bibel wird Ehe als ein Bild gebraucht von Gottes Treue zu uns. Und es ist ein Kampfbereich. Der Teufel greift unsere Ehen an. Und darum ist es so wichtig, mit Jesus zusammen nachzulaufen, für die vorhandenen Ehen. Und wir möchten nächsten Sonntag, möchten wir ganz bewusst auch so einen Punkt setzen, wo wir sagen, Jesus, wir kommen wieder ganz näher zurück zu dir mit unserem Leben und auch mit unseren Ehen. Es ist nicht ein Teil von der Serie, aber wir möchten dann das Abendmahl einnehmen und wir wollen den Text anschauen, wo die leidenschaftliche, hingebungsvolle Liebe von Jesus zu uns zum Ausdruck kommt und seine Sehnsucht, dass wir ihn genauso fest lieben und unser Leben ihm hingehen. Da möchten wir ins Zentrum stellen. Und ich lade euch alle ein, zum kommen, wenn es irgendwie möglich ist, nächsten Sonntag. Um da noch mal ganz neu festmachen und den Weg mit Gott zu suchen. Wenn es geht. Okay. Jetzt möchte ich beten. Ich danke euch, dass ihr so lange zugelassen habt. Ich verspreche nach der Sommerferien nicht mehr so lange zu predigen. Ihr habt ja auch nicht wollen, dass ich 10 Predigten daraus mache, oder? Aber jetzt beten wir noch. Vater, ich danke dir für deinen Geist, auch für deinen Geist von der Wiederherstellung. Dein Geist, der übernatürliche Sachen in unserem Leben möglich macht, die wir ohne ihn nicht könnten. Ich danke dir, dass du uns einen Geist gegeben hast, dem, wenn wir uns bekehrt haben, dem, wenn wir unser Leben dir anvertraut haben, einen Geist von der Liebe, von der Kraft, von der Vergebung, von der Geduld, von der Selbstbeherrschung. Und ich danke dir, dass der jetzt da ist und deine Art, dein Style, dein Wesen in unserer Mitte auch verbreitet und auch in unserem Leben. Ganz besonders, wenn wir gescheitert sind. Und wir wollen wirklich einfach zu dir kommen mit allem, was passiert ist. In unserem persönlichen Leben vielleicht an Scheitern in diesem Bereich oder im Leben von unserer Familie, von unseren Freunden. Herr, und um deine Gnade bitten. Um Gnade bitten für unsere Ehen, für die Ehen, die vorhanden sind. Dass du uns zeigst, was unser Beitrag ist, um unsere Ehe zu stärken. Aber Herr, auch dort, wo eine Trennung vorhanden ist, wo eine Scheidung da ist, wo eine Wiederverheiratung im Raum steht oder schon vorhanden ist und wieder schwierig geworden ist. Herr, erbarm du dich. Red zu uns, dass wir verstehen können, was du jetzt von uns möchtest. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jeden von uns zurückführst zu dem Ehepartner, den wir jetzt im Moment wirklich haben. Dort, wo es vielleicht gerade gewackelig ist. Wir wollen in den Kampf hineinstehen, wir wollen mit unseren Ehen deine Treue darstellen und zeigen in dieser Welt und gegenüber unseren Familien und Kindern. Wir bitten dich da um deine Gnade. Und ich bitte dich aber auch für Christen, die geschieden sind und die wie ein Kuppel haben, auch eine Wiederverheiratung ins Auge zu fassen. Herr, red du auch zu ihnen. Ich bitte dich, dass deine Freiheit auch da hineinkommen darf. Aber ich danke dir auch für alle, die sagen, ich will noch frei bleiben, damit mein ehemaliger Ehepartner allenfalls gleich zurückkommen können. Ich bitte dich da um Weisheit. Ich bitte dich da um deine Hilfe. Für uns alle. Komm du mit uns in diese Woche und wir bitten dich um deinen Segen. Im Namen von Jesus Christus. Amen.